Siehst du, sag ich doch, sie redet mit uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Ich habe gerade meinen Kaffee bald umgekippt. Heute wieder im Duett zum Kaffeesieren. Katharina musste eben schon einmal los, musste sich noch einen Hast du dir echt einen Kaffee gemacht? hätte doch ein scheiß Wasser gereicht. So, heute zum Kaffeesieren und ich spreche mit der Katharina Brückelmann von Seelendesign heute über das Thema Führung und was uns da zum Schwadronieren noch einfällt. Wir werden so eine Dreiviertelstunde bis Stunde wieder über nicht wirklich Gott und die Welt, aber zumindest über die Führungswelt sprechen. Und ich werde sie euch nochmal hochoffiziell ankündigen, aber dafür muss ich wieder ablesen, weil Frau Diekmann kann sich das nicht merken. Also, Katharina Brückelmann ist Expertin für Stabilität und Balance in Organisationen und für Personen. Als studierte Wirtschaftspsychologin, du durchguckst mich, Beraterin und Mediatorin unterstützt sie Unternehmen bei der Strukturierung, der Implementierung von BGM, was das ist, klären wir gleich noch, und der Beilegung von Konflikten mithilfe eines anerkannten Verfahrens. Durch die Zusatzqualifikation Personal Business Coach liegt der Mensch bei ihr im Fokus und damit liegt sie genau da mit ihrem Schwerpunkt, da wo ich auch liege, Mensch und Management zusammenzubringen. Und deshalb ist sie natürlich auch in meinem Podcast. Und wir haben uns heute das Thema Führung rausgesucht. Aber erstmal bitte ich dich, noch ein bisschen mehr auszuschmücken, wer du eigentlich bist. Wo kommst du eigentlich her? Und wenn ja, wie viele?
Ja, genau. Vielen Dank, Janine. Danke fürs Dasein und so. Ich bin Katharina Brückelmann, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, bin also ein Dortmunder Mädchen und habe dementsprechend...
Das kann ich übrigens bestätigen. Sie hat die Pott-Kotter-Schnauze. Genau.
So ist es tatsächlich und so soll es auch sein, weil ich doch immer wieder feststelle, dass es gerade im unternehmerischen Kontext wichtig ist, das zu sagen, was man denkt und eben nicht das zu sagen, was andere gerne hören wollen. Natürlich tut das immer wieder weh, aber was haben wir davon, nicht die Wahrheit zu sagen? Das bringt nicht nach vorne, sondern bremst. Und ich denke, da gibt es schon genug von, die einfach nur das tun, was andere gerne hätten. Ja, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert im Master, komme also aus der Industrie, habe Industriekauffrau gelernt, International Business studiert und. Habe mich auf Organisations- und Personalentwicklung fixiert, dementsprechend viel im Change gemacht. Und da ist mir natürlich gerade als im Angestelltenverhältnis immer wieder begegnet, dass Führungskräfte viel wollen, gerne auch von den Mitarbeitern. Wenn es aber darum geht, dass Mitarbeiter das umlegen sollen, dann doch wieder gewollt ist, dass sie es so tun, wie die Führungskräfte es gerne hätten. Naja, das funktioniert meistens nicht. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich switche mal die Seiten und gehe in die Beratung. Habe sämtliche Weiterbildungen noch gemacht, bin zertifizierte Mediatorin, arbeite als Professional Coach in verschiedenen Bereichen und berate natürlich nach wie vor im Change. Mhm. Genau. Und so bin ich jetzt bei dir.
Die eierlegende Wollmilchsau, würde man jetzt so denken, wenn man so sagt, was du alles machst. Change und Personal und Führung und überhaupt. Wenn wir mal in deinen Alltag gehen, in deinen Beratungsalltag, weil das so ein Podcast lebt ja davon, dass Leute von ihren Erfahrungen erzählen. Was begegnet dir dann in solchen Change-Prozessen, wo du sagst, da ist es gut, dass ich mich selbstständig gemacht habe und tatsächlich mal den Leuten die Wahrheit sage? Welche Menschentypen kommen dir vielleicht entgegen? Gibt es einen bestimmten Menschentyp, wo du sagst, da ist auch Hopfen und Malz verloren? Kann man ja auch sagen. Also zumindest geht es mir manchmal so. Und wo setzt du an? Oder was ist da sein Steckenpferd?
Ja, also grundsätzlich bin ich in kleinen und mittelständischen Unternehmen mehr unterwegs. Das macht mir A am meisten Spaß und B merke ich da auch immer wieder, dass es einfach da Führungskräfte gibt oder gerade auch Geschäftsführer gibt, die jetzt gerade in der Sache sagen, ich habe Bock zu verändern. Also Beispiel, es ist ein kleiner Betrieb, der enorm gewachsen ist aufgrund von einer Bombenauftragslage. Das ist schön, wenn wir jetzt mal ins Handwerk zum Beispiel gehen. Dann ist da ein kleiner Knabe, der sich entwickelt, der macht sich selbstständig, der Laden boomt und auf einmal hat er irgendwie 30 Angestellte und denkt sich so, oh, was mache ich mit denen denn jetzt?
Und was wollen die von mir?
Ja. Ob ich was zu denen sage? Um Gottes Willen, die sollen doch nur arbeiten. Ja, genau. Also Realität ist natürlich, es fehlt dann an Strukturen, das fällt immer wieder auf. Es fehlt an Kommunikation, das fällt auch immer wieder auf. Und es ist einfach enorm wichtig. Und ich stelle dann immer wieder fest, dass die Kommunikation im Endeffekt aus einem Wollknäuel besteht, weil jeder mit jedem über alles redet, aber keiner die Dinge erledigt, wodurch natürlich wichtige Sachen hinten rüberfallen, vielleicht vergessen werden, vernachlässigt werden und. Und das führt zu Konflikten, das führt zu vielen hohen Kosten, die man sich einfach sparen kann, ne?
Ja, wir beide könnten ein und dasselbe sagen. Also du könntest jetzt den Podcast machen und ich könnte dir das jetzt als Antwort geben. Ist genau das, was ich auch beobachte. Gerade die so extrem wachsen, vielleicht auch vorher mit 5 Leuten rumgedümpelt, will ich gar nicht sagen, aber rumgedümpelt sind und dann so einen exorbitanten Wachstum hinsetzen, das ist, du musst schon die Strukturen nachholen und Führung bedeutet dann eben auch nicht die Prozesse nur führen oder vielleicht auch gar nicht mehr wirklich Prozesse führen, wenn du das einmal auf die Bahn geschoben hast, sondern Menschen führen, ne? Und ich sehe ganz oft, dass da echt ein Delta ist zwischen dem, was wir beide vielleicht sogar auch mal gelernt haben und das, was in der Wirtschaft auch zum Teil einfach drauf losgelassen wird, wo ich dann ganz gerne mal sage, da wird auch mal schnell so ein Bock zum Gärtner gemacht, ne? Du hast den Stempel Führungskraft und nur weil ich mich Leiter oder Geschäftsleitung nenne, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das kann. Zu dem Thema Kosten, ich glaube, das haben die wenigsten, ich will nicht sagen die wenigsten, aber die wir so betreuen an Kundschaft, haben das wirklich nicht so auf dem Schirm, was das eigentlich kosten könnte, wenn ich den Faktor Mensch so ignoriere, wie wir es eben zum Teil im Handwerk oder auch noch in den kleineren Unternehmen noch so beobachten, ne? Also da versuche ich auch immer wieder darauf hinzuweisen, Prozesse, Menschen, guck mal und zieh mal alle Strippen so ein bisschen, ja. Wo setzt du da an? Also wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es eine Anfrage, ich meine, da gibt es ja 1000 Themen, ne? Also wir können ja 1000 Themen bespielen in so einem Unternehmen. Man muss wissen, wir beide kennen uns aus einem Netzwerk, eher aus dem Gesundheitsthema, würde ich mal behaupten, und haben durch den Lockdown 1 zueinander gefunden und haben uns recht viel schon ausgetauscht. Deshalb weiß ich eine ganze Menge über Katharina. Aber trotzdem, damit alle anderen das einmal wissen, was glaubst du, wo würdest du als erstes rangehen oder was machst du mit deinem Kunden, wenn er sagt, ja, irgendwie bin ich jetzt gewachsen? Was soll ich denn jetzt machen mit der Frau Brückelmann?
Ja, also...
Ja. Alles und nicht.
Also es ist ja immer ganz interessant. Man fährt dann irgendwie zum Kunden und dann sagt der Kunde so, ja, ich habe da mal so ein paar Ideen und können Sie mir da mal bei helfen? Und ich denke mir, ja klar, schieß mal los. Ja. Und dann ballern die einem natürlich etliche Dinge um die Ohren, die man erstmal sortiert und aufhängt und mitnimmt. Und die wichtigste Frage, die aber am Ende des Tages zählt, ist die Führungskraft bereit, diesen Weg zu gehen? Weil es ist im Endeffekt total egal, ob einer sagt, ich möchte mit Ihnen arbeiten oder nicht. Wenn der im Endeffekt mir im Weg steht, hat er nichts davon und ich auch nicht.
So, und im Weg steht, was meinst du mit im Weg stehen? Dass er dann sagt, er will eigentlich eine Veränderung und macht dann nichts? Oder was meinst du mit Veränderung?
Im Weg stehen meine ich mit, es ist natürlich ein Vertrauen, es ist ein Stück weit ein Loslassen. Hm. Ne? Es ist aber auch ein ganz, ganz, also meine Arbeit ist davon abhängig, wie viel Informationen ich von der Führungskraft und den Mitarbeitern geliefert bekomme. Also das heißt, wenn natürlich Mitarbeiter irgendwie sagen, ich mache damit nicht mit, weil die das noch gar nicht wissen, ist ja auch nichts Neues. Übrigens, hier ist jetzt die Neue und keiner weiß was davon. Ja. Und oder die Führungskraft sagt, ja, ich habe da Bock drauf, ich will das irgendwie verändern und ich möchte Strukturen haben und ich möchte Leute einstellen. Und naja, dann frage ich die natürlich, okay, alles klar, wie sieht denn, also vorausgesetzt, der Plan ist jetzt wirklich, diejenige Person hat Bock. Mhm. Ja? Kriegt man ja relativ schnell raus. Ist da vielleicht jemand, der an sich patriarchalisch unterwegs ist, das wäre ein Kunde, den lehne ich ab, weil das bringt einfach nichts. Mhm. Vom Prinzip her gehen wir mal davon aus, dass eine Führungskraft, die hat Bock. Dann ist natürlich die Frage, wie sieht denn so das Unternehmensleitbild aus? Wie sieht die Kultur aus? Wie sieht die Organisation aus? Gibt es vielleicht ein Organigramm? Und dann gucken die mich schon an und sagen, Organigramm, was ist denn das? Mhm. Schade. Ne? So, und da geht es aber eigentlich los, weil wenn ich ja noch nicht mal weiß oder vielleicht auch andere gar nicht wissen, wer ist für das Unternehmen in welcher Funktion überhaupt tätig, wie kann ich dann wissen, wen ich für was kontaktiere? Ja. So, mal angenommen, ich bin jetzt in einem 50-Mann-Laden unterwegs und räume da gerade auf und frage dann, naja, wer macht denn das eigentlich? Und 20 Leute nennen mir einen anderen Namen. Ja, das ist schön, aber natürlich kompliziert. Und genau da setze ich an. Also das ist erstmal so der Einstieg überhaupt, zu sagen, was für eine Struktur wäre denn wenn? Und gibt es Stellenbeschreibungen? Gibt es Anforderungsprofile? Also was gibt es überhaupt? Ne? Um erstmal so das Organisationstechnische irgendwo abzuklären.
Genau. Das erinnert mich so ein bisschen an, also das ist recht ähnlich, denn im Qualitätsmanagement gehe ich genauso vor. Das Problem ist bloß, dass viele mit dem Thema Qualitätsmanagement oder ISO immer gleich so eine, oh, geh mir weg mit dieser, die ISO-Tante kommt ja schon wieder. Also das ist mein Spitzname in vielen Firmen, die ich betreue. Ich kann da mittlerweile mit leben. Letzten Endes meine ich nichts anderes als strukturieren. Also ich versuche auch entsprechend zu strukturieren und was ich hier gerne auch mal in diesem Zusammenhang sagen wollen würde, weil das manchmal auch nicht so klar rüberkommt, wenn ich einen 5-Personen-Laden habe oder einen 500-Personen-Laden, da gehe ich anders ran. Ne? Also das ist nicht der Aufwand bei einem 5-Personen-Laden wie bei dem mit 500 Leute. Und viele haben dann immer so, jetzt müssen wir Papier wälzen bis zum geht nicht mehr. Ich liebe da den absolut pragmatischen und hemdsärmeligen Ansatz, weil ich immer denke, wenn es einfach geht, kapieren es die Leute auch, die es machen müssen. Und wir können dann in den Jahren on top, können wir gerne immer aufbauen, ne? Absolut. Ja, das ist spannend. Grundsätzlich gehen wir da gleich vor. Also ich weiß es, aber unsere Zuhörer eben nicht. Du hast vorhin von Kosten gesprochen. Wenn wir über Führung sprechen, dass wir über, ich sag mal, verdeckte Kosten oder durch eben falsche Führung mehr Kosten im Unternehmen haben. Was meinst du da genau? Also wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, natürlich das Thema Konflikte, ne, wenn wir das mal nehmen. Wenn wir uns da mal reindenken, was für Konflikte könnten dann in einem Unternehmen sein, wo du sagst, da muss eine Führungskraft drauf achten oder was muss eine Führungskraft machen in Bezug auf Konfliktmanagement?
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass 19% aller Kosten in Unternehmen ja Konfliktkosten sind. Mhm. Und alleine Konfliktkosten sind ja schon die Kosten, die eine Führungskraft dafür aufwendet, dass sie sich überhaupt um einen Konflikt der Mitarbeiter kümmern muss.
Ja, ne? Verstehe.
Mhm. Warum muss sich eine Führungskraft, die soll sich um ganz andere Dinge kümmern, als um irgendwelche Konflikte?
Ja.
Da ist einfach von vornherein die Frage, passt das Team zusammen? Was kann ich für das Team tun? Wie ist das Team aufgestellt? Warum kann der eine mit dem anderen nicht? Was gibt es da für Differenzen? Mhm. So, und diese Differenzen aber auch direkt anzupacken und nicht zu sagen, also das nicht zu übergehen und zu sagen, ja, das gucke ich mir mal irgendwann an. In vielen.
Was meinst du denn mit Differenzen? Also kannst du mir mal ein konkretes Beispiel nennen? Was wäre eine Differenzen, ja. wo du sagst, da würde man schon hingucken, weil die Definition von Konflikt haben ja auch, die kann ja von hier bis hier gehen, ne? Also.
Naja, es kann ja schon sein, ich nehme jetzt mal uns beide als Beispiel, wir würden jetzt zusammen in einem Büro arbeiten und du bist eine Frostbeule und ich ein Heißblüter. Das heißt, ich möchte immer, dass das Fenster auf ist und du sagst immer, ich mache die Heizung an. Bam. So, ist eine Sache, die kann auf Dauer hochkochen. Na, also was für Lösungen gibt es da? Es ist, ja, natürlich, viele sagen jetzt, es ist doch eine Banalität, dann einigt man sich, ja, das ist aber im Arbeitsalltag nicht mal eben. Das ist nicht einfach geklärt.
Ja.
Oder der eine telefoniert vielleicht immer ein bisschen ausführlicher mit den Kunden, weil es ein Schnacker ist, und der zweite telefoniert mit seinen Kunden immer nur pragmatisch auf den Punkt. Dann heißt es ja, der quatscht ja eh nur rum. So, und dann geht es darum, dass vielleicht ist es sogar ein 6-7-Mann-Büro, dass andere sich anfangen einzumischen, Partei zu ergreifen, das stiftet Unruhe. Mhm. Also aus diesem Heizungsthema oder aus diesem Telefonschnack-Problem, Problem in Anführungsstrichen, die Frage, in welche Richtung geht das noch weiter? So, also worum geht's da? Das sind ja meistens gar keine Kleinigkeiten, sondern das kann einen Bogen ziehen. So, und dann habe ich Unruhen und ich habe Unruhen, Ineffektivität führen. Ich habe Unruhen, die natürlich Kosten verursachen, weil die Mitarbeiter sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren. Also geht Arbeitszeit in diesen Konflikt über.
Ja.
Das bedeutet natürlich, ich habe Kosten, klar. Und da ist es einfach, der Punkt ist, die Führungskraft greifbar. Hat die Führungskraft, kennt die ihre Mitarbeiter, weiß sie, was da los ist, sucht sie das Gespräch, ist sie mit dabei? Gibt es vielleicht auch noch ganz andere Probleme? Also es kann natürlich auch genauso gut sein, dass ein Mitarbeiter gar nicht im Unternehmen das Problem hat, sondern außerhalb.
Ja.
Kenne ich meine Mitarbeiter? Was ist denn da los? Ne? Ist vielleicht gerade irgendwas außerhalb passiert oder jeder hat vielleicht auch mal eine schlechte Phase, die gar nicht von irgendeinem Ereignis abhängig ist. Wie weit kenne ich meine Mitarbeiter und wie gehe ich damit um? Das ist auch so ein Punkt. Ein anderer Punkt, gerade auch was Führung angeht oder Konflikte angeht, ist eine Fehlerkultur.
Ja.
Habe ich Angst, als Mitarbeiter meiner Führungskraft mitzuteilen, dass ich da gerade irgendwas verbockt habe? Oder halte ich einfach den Mund aus Angst vor gedachten Konsequenzen? Ne? Also da ist ja immer die Frage, wie gehe ich als Führungskraft damit um? Wie kann ich meinen Mitarbeitern suggerieren, sag mir lieber sofort, dass du was verbockt hast, bevor vielleicht aus 10 Euro eine Million wird, weil der Rattenschwanz so lang ist. Ja?
Das ist nun auch echt viel Arbeit. Ne? Also da dann, das machen nicht alle Menschentypen. Ne? Das, wenn wir mal auf die Persönlichkeit gucken von der Führungskraft. Und das sind natürlich auf den ersten Blick Banalitäten, als du das eben sagtest mit der Luft, was mir einfiel, es gibt Frauen, pass auf, es gibt ja Frauen, die haben so lange Nägel.
Ja, klack, 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 klack,
klack, klack, klack, klack, klack, klack, radum, ne? Als wenn sie dann eine Schreibmaschine bedienen, knallen die auf die Enter-Taste. Das ist so, da würde ich so abgehen, ne? So richtig schön abgehen wie Schmidts Katze. Und ich könnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Also wirklich, wenn jemand neben mir sitzt und dieses Grrrr, Pum macht, und es ist so doof eigentlich, aber es wird mir den ganzen Tag verhageln und ich würde garantiert nur 60% von dem schaffen, wenn überhaupt. Wenn ich umgebracht hätte.
Ja, es ist ja auch eine Frage der Zeit. Ne? Also wenn das vielleicht mal an einem Tag ist, ist es ja noch kein Thema. Aber sowas läppert sich immer. Und dann hat jeder einfach auch mal einen guten Tag und einen schlechten Tag. An manchen Tagen interessiert einen das überhaupt gar nicht. Und am nächsten Tag ist man sowieso, weil zu Hause das Kind ist nicht aufgestanden, der Hund hat irgendwo hingekotzt. Keine Ahnung, was passiert ist. Also im Endeffekt gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die schon passieren können, bis man überhaupt im Büro ist. So. Und dann nochmal on top diese Nägel oder die Luft oder der, weiß ich nicht, der stöhnende, schmatzende Kollege, weiß ich nie was, ne? Ja, ist ja nun mal so. Also manche Menschen, die sitzen ja auch immer vorm Laptop und sagen so, warte mal. So, die sprechen so viel mit sich selber, Das ist halt einfach so. Sondern man sitzt da und denkt sich so, okay, ich möchte mich konzentrieren, was mache ich denn? Jetzt hole ich jetzt die Bratpfanne raus und dong dem damit vom Kopf oder was mache ich überhaupt? Ne? Und da geht es natürlich darum, dann ein Feingefühl zu entwickeln und vor allem auch in Professionalität. Und da wiederum würde ich sagen, ja, du hast vorhin gesagt, es gibt ja verschiedene Menschenbilder, definitiv. Aber Professionalität ist erlernbar. So, und wenn ich in einer Führungsrolle bin, dann bin ich meines Erachtens nach verpflichtet dazu, Professionalität sich anzueignen. Durch eine Beratung, durch ein Coaching, durch Konfliktmanagement, durch, es gibt so eine Litanei an Möglichkeiten, die sich natürlich immer wieder irgendwo bezahlt machen. Und vor allem geht es ja auch nicht nur darum zu sagen, ich bin jetzt im Beruf professionell, sondern egal, ob ich in die Beratung gehe als Führungskraft, als Mitarbeiter oder als Privatperson, die einfach sagt, boah, ich habe ständig das gleiche Thema und ich weiß gar nicht, warum, dann kann ich das auf all meine anderen Bereiche übertragen. So, und es gibt ja so ein Sprichwort, erst ändert man gar nichts und wenn man das dann was ändert, ändert sich alles. Ne? So, und genau so ist es im Endeffekt. Ja, das ist einfach so.
Es lag auf der Zunge, so nach dem Motto, so jetzt erzählen wir darüber, dass im Zweifel die Führungskraft auch darauf achten soll, ob die Frau lange Nägel hat. Ja, also das kann ich auch falsch verstehen. Nein. Und jetzt soll ich auch noch, also ich höre schon, jetzt soll ich auch noch darauf achten, dass die Personen sich untereinander grün sind und der eine Warmraum haben will und den anderen kalten, was soll ich denn noch alles machen als Führungskraft? Ne? Es gibt ja 1000 verschiedene Ansätze. Es ist ja jetzt nur ein Beispiel von. Ja. Aber so individuell wie das Leben eben ist, kannst du eben auch die Führung gestalten. Nur du musst sie in einer gewissen Weise, musst du dann auch führen und nicht nur darüber nachdenken, dass du führst. Und meine Frage wäre dann gewesen, wie kann man es ändern? Also wie kannst du aus einer Person eine Führungskraft machen, die das erlernt hat, die Professionalität? Bietest du das auch an? Also machst du das auch per se mit den Führungskräften? Passiert das in deiner Umstrukturierung sowieso in Workshops? Gibt es auch Dinge, wo du sagst, da hole ich mir auch noch mal externe Hilfe oder whatever? Also sag mal, was kann eine Führungskraft dann tun, wenn sie sagt, okay, ja, ich merke, ich habe auch irgendwie was. Was kann sie dann wirklich aktiv, proaktiv machen?
Ja, also grundsätzlich kommt es natürlich immer darauf an, was ist das für ein Paket. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo eine Restrukturierung und bin relativ frisch in dem Umstrukturierungsfokus mit drin und dann kommt direkt aufgeploppt, okay, Führungskräfte, Coaching, nenne ich jetzt mal so, ist schon mit drin und es ist von Anfang an irgendwie mit besprochen, dann kann ich mir das so strukturieren, dass ich das selber mitmachen kann. Ja. Bin ich schon länger in einer Umstrukturierungsphase, würde ich immer einen Kollegen mit reinziehen und sagen, ich bin schon anderweitig so vorbelastet, in Anführungsstrichen, dass ich es eher einem Kollegen übergeben würde. Nicht aufgrund von Inkompetenz, sondern einfach von Distanz. Mhm. Ja, also wenn ich schon zu weit in den Prozessen drin bin, in dem Unternehmen mit drin bin, dann würde ich das nicht fair finden, weil ich glaube, da ist jemand, der... Also man hat ja einfach automatisch irgendwann auch ein bisschen eine Meinung. Und dann zu sagen, ich ziehe den da jetzt irgendwie nochmal aus, weil der mir so schon auf die Nerven geht und dann soll ich mit dem ins Coaching gehen, das funktioniert einfach nicht. Und in der Mediation wäre es genau das Gleiche. Eine Mediation bedeutet immer Freiwilligkeit und Unparteilichkeit, vor allem des Mediators. Wenn ich schon lange in einem Unternehmenskontext unterwegs bin und dann mediieren soll, bin ich vorbelastet. Das ist einfach so.
Kannst du bitte noch für die alle, die nicht wissen, was Mediation ist, bitte einmal kurz erklären, was der Unterschied eigentlich zwischen einem Coaching und einer Mediation ist?
Absolut.
Also weil du moderierst ja nicht, sondern du moderierst. Ne, so, also.
Genau, also Mediation ist ja ein strukturiertes Verfahren, welches angewandt wird, um Konfliktlösungen zu finden. Mhm. Und da geht es darum, es ist halt ein strukturiertes Verfahren. Das heißt, ich das Verfahren an. Ich bin nicht diejenige, die berät, ich bin nicht diejenige, die Lösung vorschlägt, sondern ich bin diejenige, die es so anleitet, dass die Parteien, die wie gesagt freiwillig da sind, die Lösung erarbeiten und selbst eine Vereinbarung am Ende für sich treffen und unterschreiben, um es einfach auch zu fixieren.
Okay, also du leitest in der Mediation zwei Konfliktparteien oder können das auch mehrere sein?
Es können auch mehrere sein, aber du gehst natürlich irgendwann auch Richtung Konfliktmoderation, ne? Also wenn ich einen Pulk von 16 Lagerarbeitern haben, wo vielleicht sich zwei jetzt schon auf die Schnute gehauen haben, weil irgendwas hochgekocht ist, ja, ist ja gar nicht untypisch, dann heißt es, Frau Brückermann, können Sie mal eben das Kind schaukeln? Ja, selbstverständlich, ist gar kein Problem, ne? So, 12 bis 16 Personen würde ich vielleicht noch alleine rocken, ansonsten würde ich mir auch immer noch eine zweite Person mit da reinbringen, weil es gar nicht zu handeln ist. Da geht es um Emotionen, da geht es um geballte Ladung, da geht es um so viel Bums, der dahinter steckt.
Ja.
Das ist alleine kaum handelbar. Ne? So, und da geht es dann in eine Moderation, wo es auch ganz, das sind halt strukturierte Verfahren, die einfach vorgegeben sind.
So, aber nicht automatisch habe ich einen Konflikt, muss ich eine Mediation machen.
Nein, natürlich nicht. Es ist einfach in der Mediation so geregelt, dass es verschiedene Ablaufstufen gibt von Auftragsklärung über Hintergründe erhellen, über Lösungsfindung, Vereinbarung, ne? So, um das jetzt mal ganz kurz wenigstens anzuschneiden. Und das ist einfach ein Prozess. Ne? Dieser Prozess wird meistens angewandt, wenn die Situationen schon sehr hochgekocht sind. Mhm. Zum Beispiel oft auch gewählt in Generationenübernahmen in mittelständischen Unternehmen. Ne? Also das ist halt so ein ganz, ganz tricky Thema, was ich persönlich sehr gerne mache. Ich bin in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation auch tätig. Das heißt, das ist so ein Steckenpferd von mir, Familien und das, was da so abgeht. Und da gehören einfach Generationenübernahmen mit zu. Also wenn es da um die Wurst geht.
Richtig Zunder drin.
Genau. So, das, da habe ich Bock.
Das heißt auch, du machst nicht nur die klassischen Strukturierungen in Form von, okay, wir haben jetzt irgendwas, was von außen oder auch von innen irgendwie dafür gesorgt hat, dass eine Veränderung da ist. Wir haben vorhin gesagt, großer Zuwachs an Umsätzen zum Beispiel, weil ich einen großen Auftraggeber habe, brauche ich eine Umstrukturierung. Wir haben jetzt Corona, brauchen wir nicht drüber reden. Eins der größten Change-Prozesse, die jetzt angefeuert werden für alle Unternehmen. Das sind ja so Dinge, die ich kann von außen oder von innen eben diese Veränderung einleiten. Oder ich habe das Klassische, also wirklich das Nachfolgeregelung. Der Fadi will aufhören oder Mutti will aufhören, will das aber wirklich gut übergeben.
Ja.
Das, was auch immer gut heißt, weil gut, was gut ist bei Mutti, ist ja noch lange nicht gut beim Kind, Sohn, Tochter oder wer auch immer das übernimmt, kann ja auch jemand Drittes sein. Also es muss ja nicht eine Generationsnachfolge in der eigenen Familie sein.
Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch, nur weil jetzt eine Übernahme stattfindet, heißt das nicht, dass ich vielleicht, ich sage jetzt mal ein Beispiel, also irgendwie der Vater hat mit 20 Jahren sich selbstständig gemacht, ist mittlerweile um die 80, der Sohn vielleicht um die 50, dann heißt, du übernimmst jetzt meinen Laden, dann ist es einfach nicht so, dass ich heute sagen kann, du übernimmst morgen meinen Laden und damit hat es sich erledigt. Es geht da einfach um ein Ausschleichen. Es geht darum, dass natürlich eine Wertschätzung gegenüber dem älteren Menschen erfolgen muss, der sein Baby
hat.
Ja, und andersrum aber natürlich auch die Akzeptanz des Vaters oder der Mutter oder wem auch immer zu sagen, okay, ich lasse jetzt auch mal los. Und du hattest gerade gefragt, was mein Angebot generell angeht. Nein, also im Unternehmenskontext ist es schon so, dass ich da unterscheide A zwischen Change Management, also Restrukturierung, Umstrukturierung, wie auch immer. Das ist so das eine Paket. Das zweite Paket ist eben die Führungsbalance, so nenne ich es immer, weil Führungskräfte in einer eigenen Beratung oder im Coaching dann von mir unterstützt und begleitet werden.
Ja.
Und im dritten Aspekt sind es dann eben die Mediationen, die ich in einem Unternehmen durchführe. Also diese drei Pakete, sage ich jetzt mal, die immer natürlich ein bisschen variieren, sind auf unternehmerischer Sicht mit drin.
Oder machen. Die ja immer irgendwie Einfluss aufeinander haben. Also
ja. Ne? Ja, das eine geht nicht ohne das andere, ne? Es ist einfach so, ja.
Da ist immer manchmal mein Kunden, du. Dass das eine nicht mehr ohne das andere geht, du.
Bei Gelegenheit, sagst du Bescheid, ne? Nummer hast du.
Machen wir. Nochmal zurück, wir haben ja heute das Thema Führung und das, was ist eigentlich wichtig beim Führen oder welche Themen können beim Führen eigentlich auch mit hochkommen. Wenn wir jetzt sagen, okay, du bist in der Umstrukturierung, du stellst fest, also ich weiß, es ist immer sehr individuell pro Unternehmen, das will ich vorwegschießen. Gibt es da aber so Dinge, wo du sagst, da muss ich immer ran und das ist auch immer wichtig, dass eine Führungskraft das kann, dass du sagst, das und das ist für mich ausschlaggebend, dass eine Führungskraft gut ist oder dass sie führen kann, dass ich ihm beibringen muss oder dass wir zusammen erarbeiten müssen, damit das gut klappt. Gibt es so Hacks oder so 3 oder 5 oder 7 oder 100, aber gibt es da so Punkte, wo du sagst, dass, wenn das nicht da ist, dann müssen wir als erstes daran arbeiten?
Ja.
Dann hau raus. Wollen wir hören.
Das Erste ist immer Kommunikation beziehungsweise Transparenz. Immer. Also es ist immer, ich hatte so ein Beispiel in einem Unternehmen, da ging es darum, dass eine Geschäftsführerin mit gewissen Personen Pläne hatte, was die gerne wollte, was die für Aufgaben übernehmen. Die Leute wussten das aber natürlich nicht und haben dann der Reihe nach gekündigt. Und sie saß dann da mit ihren Kündigungen und sagte so, ja, aber ich hatte doch mit denen das und das vor. Und ich sage, naja, wissen die das denn? Nö. Ich sage, ja, und jetzt? Ja, können sie die nicht davon überzeugen, dass die bleiben? Ich sage, schwierig. Ich glaube, wenn die Kündigung einmal am Tisch liegt, das dann nochmal zu drehen, bis man das ja macht oder bis ein Mitarbeiter sich definitiv entscheidet, ich gehe jetzt. Und im Best-Case-Szenario hat er ja auch schon was Neues.
Ja.
Schwierig, ne? Also Transparenz schaffen. Wo will ich hin? Was will ich machen? Mit wem habe ich was vor? Wie sind die Pläne? Da sind wir wieder bei, was ich ganz am Anfang sagte. Ziele formulieren, Möglichkeiten schaffen, die Mitarbeiter mitnehmen, Mitarbeiter dadurch vielleicht auch binden. Weil wenn mein Mitarbeiter weiß, ich möchte den in den nächsten 5 Jahren da und da in der Position sehen, weil ich gerade mega wachse und der hat da Bock drauf, dann tut er doch auch alles dafür mitzugehen. Ja. Kommunikation, also absolut immer das eine. Mhm. Aus dem Arbeitsalltag ist das nächste Wertschätzung. Also das ist auch so ein Thema, was es immer noch gibt. Ne? Also
ja.
Wertschätzen, dass Mitarbeiter auch mal länger bleiben. Wertschätzen, dass, wie sieht Wertschätzung überhaupt aus? Das reicht schon von einem Danke über vielleicht mal, also es muss ja nicht immer was kosten. Ne? Viele sagen dann, oder Führungskräfte entgegnen dann immer mit, ja, Wertschätzung, dann, das heißt ja, ich muss dem dann irgendwie was kaufen oder dem da Geld geben.
Oh, echt, das ist so oldschool.
Darum geht es doch gar nicht. Ermögliche deinen Mitarbeitern, dass es denen gut geht, dass sie ein geiles Feeling haben, dass die bestätigt werden für das, was die da tun. Und sag denen auch einfach mal, ey, du machst einen geilen Job.
Nicht loben ist gut, was war das? Nicht meckern ist Lob genug. Habe ich eigentlich immer gehört.
Okay. Oh mein Gott, 1980 oder wo bist du?
Eigentlich noch als Quark im Schaufenster, ja. Also, ja, ja, aber das. Ja. Ja. Hat man das gemacht?
Genau. So, dann, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten: Fehlerkultur. Mhm. Ja, also, ich habe letztens wieder eine Führungskraft gehabt, die gesagt hat: Boah, jetzt hat mein Mitarbeiter schon wieder Scheiße gebaut. Und die sagen: Naja, was ist denn da los? Ne? Ja, ich sage, naja, warum ruft er dich denn nicht an und sagt dir das? Ich sage, eskalierst du sonst immer so? Und dann guckte der mich schon mit ganz großen Augen an. Ja, ich glaube, das hat mal einer gesagt. Ich sage, So, also Fehlerkultur. Und das ist es immer wieder. Viele Mitarbeiter haben Angst, zu Fehlern zu stehen, weil sie Angst haben, dann zu gehen. Egal, ob es irgendwann rauskommt oder nicht. Vom Grundsatz her ist einfach die Angst da, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich Riesenthema. Liegt aber auch tatsächlich daran, dass viele Menschen heute konfliktscheu sind.
Ja.
Also das ist wieder so dieses, wie ist das Konfliktmanagement? Wie wird mit Konflikten umgegangen? Hau ich jemandem von vornherein immer irgendwie einen vor die Nase? Dann klar, ne? Also wer macht das schon gerne? Und das fängt ja bei Kleinigkeiten an, ist einfach so. Also Fehlerkultur ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema nochmal. Genau, was habe ich jetzt gesagt? Kommunikation, Transparenz.
Transparenz, Wertschätzung und Fehlerkultur.
Und Gradlinigkeit. Das ist mein vierter Punkt. Also heute ist der Himmel grau, morgen ist er blau, gestern war er dann doch rosa und eigentlich ist er grün. Und vielleicht hat er nächste Woche, ist er bestimmt lila. Also der Mitarbeiter oder auch generell Menschen müssen einfach wissen, auf was sie sich einstellen können.
Die brauchen Sicherheit. So. Der eine mehr, der andere weniger, aber...
So, und die bekomme ich nicht, indem ich rund bin wie ein Ball, sondern durch Ecken und Kanten. Und ich finde es immer, also mir hat mal ein Vorstandsvorsitzender, Personalleiter gesagt, das fand ich ganz toll, das hat mich damals sehr beeindruckt, der hat immer gesagt, ich gebe meinen Mitarbeitern Leitplanken und in denen dürfen die sich bewegen. So, und das fand ich, da war ich gerade im Studium und das hat er mir so erzählt und das fand ich unheimlich beeindruckend, weil ich dachte, ja, das generiert einerseits nämlich Freiheit, sich entfalten zu können, aber trotzdem zu wissen, ich habe die Sicherheit, wo ich mich bewegen darf.
Ja.
Und das fand ich unheimlich gut in dieser Mischung. Also zu sagen, ja, ich gebe meinem Mitarbeiter Freiheiten, ja, ich vertraue meinem Mitarbeiter, aber der weiß auch ganz genau, überschreitet er seine Grenzen, gibt es einmal einen auf den Sack, beim zweiten Mal wird es ernster und beim dritten Mal hat es Konsequenzen. So, das ist Gradlinigkeit. Ja. Und mit Gradlinigkeit können alle Menschen jede Menge anfangen. Ne? Also ich habe auch lieber, dass ich weiß, woran ich bin, anstatt dass ich mir überlege, woran ich wäre. Wenn, vielleicht. Oder auch
hätte, nicht. Wenn und überhaupt. Hätte der Hund nicht geschissen.
Vielleicht heute. Hm? Wie ist das morgen? Hm. Ja.
Ich würde gerne einen Punkt dazu packen und der wird es oder alle umschließend machen. Sprechen wir auch immer wieder drüber. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und all das muss ich schon, wenn ich mich Führungskraft nenne, muss ich schon, und ich sage bewusst muss ich schon diese Dinge auch vorleben. Ja, jede Führungskraft ist auch ein Mensch und auch der darf natürlich Fehler machen. Also ich bin auch absolut dafür, dass dann im Zweifel auch mit dem Team zusammen gelernt wird, dass die Führungskraft da auch sich die Hörner dann glatt macht. Aber ja, alles in allem, wenn ich gute Führung im Unternehmen etablieren will, muss ich der Vorturner sein und muss ich einfach das, was ich von meinen Leuten erwarte, in welcher Couleur auch immer, dann auch vorleben. Und ja, nicht vorreden und sagen, ihr müsst und ich mache was anderes, ne? Sondern dann auch machen. Also ich bin oft in Autohäusern unterwegs und da kann ich es ganz gut vergleichen. Also wenn der Serviceleiter immer nur dasteht und sagt, ja, man müsste mal so und man müsste mal so,
ja,
und nicht mal wenigstens dreimal die Woche, also übertrieben, aber wenigstens mal sagt, okay, du hast ein Problem in der Werkstatt, kein Problem, ich pack mit an, dann kann ich nicht erwarten, dass meine Leute, die für mich arbeiten, ein ähnliches Engagement mit an den Tag bringen. Also sie müssen, man muss es vorleben.
Ja.
Und auch das ist ja ein Lernprozess. Ne? Also ich kann um deine ganzen Punkte, das kann ich zu 100% kann ich das unterschreiben, dass das Themen sind, die ich genauso immer wieder in den Workshops, in den Seminaren und auch in der Beratung immer wieder den Leuten an die Hand gebe. Und gerade bei dem Thema Kommunikation und Transparenz, wenn du sagst, die sollen wissen, woran sie sind oder was da auch an Ziele oder an Vorgaben auch oder an Problemen im Zweifel auch auf das Unternehmen zulaufen. Ne? Also jetzt mit Corona, ich meine, das ist die beste Möglichkeit, transparent zu kommunizieren. Ja, wenn ich das nicht mache, ne, dann fühle ich mich da irgendwann auch echt verarscht. Was bin ich denn hier?
Ja, und da, also was du gerade nochmal sagst, Vorbildfunktion, also natürlich ist es super wichtig, eine zu sein, aber ich habe da auch nochmal einen Einwand zu, und zwar kenne ich das, also ich habe es leider nur von älteren Semestern in der Führung kennengelernt, dass die jedoch auch gerne gesagt haben, ja, wieso, ich komme doch um 8 und bleib bis 8, warum machen meine Mitarbeiter das denn nicht? So, also dieses Thema Vorbild,
Ja, das ist das andere Extrem, was ich meine.
Genau. Mhm. Na, es geht einfach darum, und da sind wir bei meinem Thema Life Balance, wir sind einfach, es geht um eine gewisse Balance. Ne? So, und genau. Nur weil ich Führungskraft bin, und ich habe ja vorhin gesagt, viel in kleinen und mittelständischen Unternehmen, ja. Dann heißt das nicht, nur weil ich das mache und mir das Geld irgendwie in meine Tasche scheffel, dass ich jetzt von dem kleinsten Mitarbeiter genau das Gleiche erwarten kann. Mhm. Ja? Und es geht einfach darum, ein Gefühl für sich, für sein Verhalten und aber auch für das, was um mich herum passiert, zu bekommen. Na, also jeder Mitarbeiter ist einfach individuell. Jeder Mitarbeiter hat seine Bauchschmerzen. Wir sind in einer Welt, die sich gerade sehr verschoben hat, die viele Herausforderungen für viele mit sich bringt. Habe ich einen Mitarbeiter, der jetzt gerade mit 3 Kindern zu Hause sitzt, irgendwie in einer 3,5-Zimmer-Bude mit beiden, die irgendwie im Homeoffice sind, da Regelungen für. Ich habe jetzt gerade wieder einen ganz, ganz tollen Kunden kennengelernt, der mir dann gesagt hat, ach, wissen Sie was, Frau Brückelmann, ich habe da schon eine Lösung gefunden. Ich habe ein separates Büro angemietet für die, die nämlich nicht die Möglichkeit haben, jetzt gerade zu Hause zu arbeiten. Fand ich eine richtig geile Lösung. Geil. Mal zu sagen, korrekt, also der achtet darauf, dass die Gegebenheiten für ein Homeoffice auch überhaupt möglich sind. Ne? Ja. Und ich bewege mich viel im Raum Hamburg, das heißt, hier sind Mieten teuer, also es gibt viele Menschen, die in kleineren Wohnungen sitzen und was kann ich wem überhaupt zumuten? Wie kann ich aber trotzdem für meine Mitarbeiter da sein? Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, für sich da zu regulieren. Oder muss ich es jetzt auf Biegen und Brechen in der Homeschooling-Zeit, muss ich da die Meetings ansetzen? Also ich meine, ich bin kein Meeting-Freund mehr, weil ich sage, wir sind halt in 2021. Also ja, natürlich gibt es mal irgendwie ein Feedback zu irgendwelchen Dingen. Aber generell immer zu sagen, der ganze Tag ist mit Meetings voll, da bin ich der Meinung, in dem Laden läuft irgendwas nicht. Muss aber jeder für sich wissen. Ne? Das ist einfach so.
Ja, und keine Meetings sind auch keine Option. Ne? Also das kommt, wir haben ja wieder beides. Und da darf die Balance gefunden werden. Und was du bei einem Unternehmen, ich sag mal, bei dem einen empfiehlst du, mach mal 2 Meetings im Monat. Und dem nächsten empfiehlst du, mach mal 1 im Vierteljahr.
Ja, genau. So, aber das, von mach mal 5 Tage irgendwie jeden Tag 6 Stunden Meeting. Also,
ja.
Bullshit, ganz einfach.
Eben wollte ich noch was fragen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Sage gerne nochmal was zu Life Balance. Also im Endeffekt ist es ja so, dass losgelöst von Führungskraft oder nicht Führungskraft, es hat sich einfach ganz, ganz viel gerade vereint. Also es ist ja immer ganz interessant, dass die Leute sagen, ja, Work-Life-Balance ist so das Nonplusultra. Ich distanziere mich davon komplett. Ich habe für mich gesagt, es gibt keine Work-Life-Balance, sondern nur eine Life-Balance, weil ich in meinem...
Das ist ja genau richtig in meinem Podcast. Leadership, Work-Life-Balance, frei Schnauze. Aber ich weiß, was du meinst, und ich würde auch gerne lieber Life-Balance schreiben. Also von daher, alles gut.
Nein, weil es ist... Also sag mir mal einen Menschen, der heute noch sagen kann, wann sein Arbeitsbeginn ist und wann er aufhört und wie reguliert das alles ist und wie strukturiert das alles ist und wer nicht...
Der Beamte.
Was?
Der Beamte.
Puh. Aber die warten auf Prozesse.
Ja.
Also irgendwas ist immer, ne?
So. Irgendwas ist ja immer, ja, das stimmt.
Die brauchen ihre Balance in Prozessfindung, von daher irgendwas ist immer. Ja. Nee, also es geht einfach generell darum, egal ob ich eine Führungskraft bin, Mitarbeiter bin, ob ich ein Mensch bin, der einfach nur Bock hat, also sich weiterzuentwickeln, schaffen wir die besten Möglichkeiten, in deiner eigenen Balance zu leben. So, und da gehört die Arbeit zu, da gehört dein Job zu, da gehört vor allem deine Freizeit zu, weil du bist das wichtigste Gut und einfach nichts und niemand anderes. Ne?
Und wenn dein Fass leer ist, dann kannst du auch nichts abgeben, weder deiner Familie noch auf der Arbeit noch irgendwo anders.
Absolut, absolut. Ja. So, und deswegen kümmere dich um dich. Ja, andere sind auch wichtig, definitiv. Ohne der Mensch ist ein Gesellschaftstier. Also ja, wir brauchen andere. Aber um welchen Preis? Ne?
Jetzt sprechen wir über das, wo wir jetzt drüber sprechen, natürlich auch über die aktuelle Situation. Das ist ein Change, eine Veränderung. Haben aber auch immer gesagt, der eine hat der Unternehmen hier Umsatz nach oben gegangen, ist einfach zu schnell gewachsen oder Nachfolgeregelung oder ähnliches. Hast du noch etwas Spezielles, gerade in der jetzigen Situation, wo du sagst, das ist so eine Herausforderung, also wir wissen alle nicht, wie es geht. Punkt. Ne? Wir haben jetzt alle ein Jahr Corona-Erfahrung mit all diesen Medien, die wir hier nutzen, haben wir uns ziemlich gut über Wasser gehalten, finde ich zumindest. Das ist gut, dass wir das hatten. Stell dir mal vor, das wäre vor 15 Jahren passiert. Ich sage ganz klar, die Veränderung, die da jetzt angeschoben wurde, die wird uns wirklich Jahre mit noch begleiten. In welcher Form auch immer. Hygienekonzepte, Prozesse umdenken, Modelle, Unternehmensmodelle umdenken. Da kommt ja eine ganze Menge drauf, auf die Leute zu. Und das bedeutet, wenn viel Veränderung da ist, ist weniger Sicherheit da, es ist weniger Altbekanntes da, wo wir uns in den Leitplanken irgendwo wiederfinden, so nach Motto, hoch, da habe ich immer auf der dreispurigen Bahn meine Runden gedreht, jetzt drehe ich sie auf der fünfspurigen Bahn. Gibt es so eine quick and dirty, auch schwierig, aber quick and dirty Empfehlung, wo du sagst, naja, wir können jetzt, weil wir gerade diese Veränderungsprozesse haben durch den Außeneinfluss Corona und auch andere Dinge, können wir uns im Moment nicht intensivst um die Führung kümmern, aber wenn du schon mal Interesse hast, dich parallel damit zu beschäftigen, gibt es was, wo du sagst, da empfehle ich dir einen Podcast oder empfehle ich dir ein Quick and Dirty Seminar bei dir oder gibt es da etwas oder ein Buch, gibt es was, wo du sagst, wenn du Interesse hast an vernünftiger Führung und dich ernsthaft damit auseinandersetzen willst, natürlich rufen wir dich an, aber wenn das jetzt heißt, okay, diesen großen Change kann ich nicht auch noch stemmen im Moment, aber ich würde mich trotzdem dafür interessieren, hast du da Empfehlungen?
Also, ja.
Außer dich natürlich. Also,
ja, ne? Das ist klar, aber... Na, klar.
Und mich, hallo, ich auch.
Genau, also ich setze jetzt mal bei den Beratern an, weil ich habe Verständnis für viele Unternehmen, die gerade kohletechnisch irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen, aber viele Menschen haben jetzt gerade keine Sicherheit und ich empfinde es so, dass gerade jetzt Führungskräfte, Unternehmer in der Pflicht sind, ihren Mitarbeitern Sicherheit durch externe Unterstützung zu gewährleisten. Das heißt, die Mitarbeiter, also man kann sich das ja so vorstellen, viele sind in Kurzarbeit und teilweise schon seit einem Jahr. Ja. Das heißt, die haben nicht nur eine Veränderung durchgemacht, sondern einen Verlust.
Ja.
So, und Verlust hat was mit Trauer zu tun. Was Trauerprozesse mit dem Menschen machen können, das weiß, glaube ich, jeder, der mindestens schon mal einen Menschen in seinem Leben verloren hat.
Ja.
Und es ist egal, ob es ein Mensch ist, eine Sache ist, ein Tier ist oder sonst was. Verlust ist Verlust, Trauer ist Trauer. Ja. Und da brauchen Menschen Unterstützung. So, und wenn das ist, mach mal einmal in der Woche einen Zoom mit all deinen Mitarbeitern und frag mal, wie es denen geht.
Ja.
Als eine Lösung. Quick and dirty. Ja? Für die alle gerade in Kurzarbeit null sind. Zeig Interesse an denen. Was machen die? Wie geht's denen? Was ist da überhaupt los? Ne? Ja. Hol dir einen Berater rein, der dich in irgendwelchen Prozessen an der Stelle mit unterstützt. Ja, was brauchst du? Was brauchst du gerade? Hast du vielleicht Konflikte, die dadurch entstanden sind, weil Mitarbeiter X gerne arbeiten möchte, aber nicht kann, hat aber auch kein Geld mehr? Also was? Da gibt es ja sämtliche Herausforderungen irgendwie.
Ja.
Sprich vielleicht auch einfach mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Wie machen die das denn? Also es gibt, glaube ich, gerade keinen, der nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit irgendetwas betroffen ist. Und dann wird auch irgendjemand, also Austausch ist einfach wichtig.
Ja.
So. Wenn wir von einer Führung reden, sage ich immer, also ich habe immer, das war mal so eins meiner Lieblingsbücher.
Ja.
Malik, ja. Führen, leisten, leben. Wirksames Management für eine neue Welt heißt das. Das fand ich immer sehr gut, weil es auch nochmal einen Überblick gibt über, was ist Management, was ist Professionalität, wie komme ich dahin und auch einfach die Frage...
Der Unterschied überhaupt zwischen Management und Führung?
Ja, vor allem, es ist ja, Management ist im Endeffekt immer das Gleiche. Ja, der Unterschied ist, wie mache ich es? Ne? Und da sind wir bei der Kulturfrage. Und das ist in dem Buch an sich sehr schön beschrieben. Für die, die nochmal sagen, ich möchte mich nochmal ein bisschen belesen. Ich kann es auch nochmal kurz hier so einmal reinhalten, dann kann das nochmal jeder sehen. Ne?
Ihr also, könnt es bei YouTube, also für die, die es jetzt nur hören beim Podcast, ich schreibe es mit rein. Ich suche es nachher und dann damit lege ich es mit in die Shownotes. Das ist einfacher, als wenn wir jetzt sagen, macht einen Screenshot bei YouTube. Das macht kein Schwein. Ich pack's als Link mit in die Shownotes.
Mhm. Ja, genau. Also das ist auch nochmal eine ganz gute Empfehlung. Also ich glaube, der Einzige, der gerade nicht weiterkommt, ist derjenige, der sich im Stillstand bewegt. Ne?
Und der immer sagt, hätten wir doch mal oder sind was ist alles schiefgelaufen? Also was ich auch viel feststelle, ist, dass sich viele in den Problemen wälzen. Ne? Also Probleme von gestern, Probleme von letzter Woche, Probleme von vor einem Jahr, aber nicht mit dem Status quo, den sie haben und egal wie er ist. Also das spielt erstmal keine Rolle, mit dem, wo sie stehen, nach vorne zu gucken. Ja. Solutions, baby! Ja?
Aber auch einfach zu sehen, es gibt auch eben Chancen in der Krise. Ne? Ich meine, du hast letzten Monat ordentlich einen rausgehauen. Die das geguckt haben, die wissen, wovon ich rede. Also von daher, es ist einfach so. Es gibt Unternehmen, die jetzt gerade wachsen. Es gibt Unternehmen, die gerade jeden Penny umdrehen müssen, natürlich, oder bei denen das nicht mehr funktioniert. Ja, aber es gibt für alles irgendwie eine Lösung, wie du schon sagst. Und das ist wichtig, da irgendwie sich mal ein bisschen zu informieren, mal nachzufragen, mit uns zu sprechen, wie auch immer.
Ja, und dann die Dinge natürlich auch mal reflektieren. Also das heißt ja nicht, dass wir nicht einmal in die Vergangenheit gucken, was ist vielleicht dann auch schiefgelaufen, um es für die Zukunft besser zu machen. Es geht nur darum, dass wir nicht hängen bleiben, ne? Dass wir einfach nicht in diesem Vakuum hängen bleiben. Und manchmal ist ganz gut, wenn Dinge zu Ende gehen und einfach komplett was Neues da ist. Muss man auch mal sagen. Man muss auch so ehrlich sein, dass wir nicht alle im Change betreiben. Also wir können nicht allen sagen, dein Change ist jetzt möglich. Ne? Also wenn du da Menschen sitzen hast, die nicht mal ansatzweise mit Führen irgendetwas zu tun haben, das Unternehmen betriebswirtschaftliche Katastrophe ist. Und ich stelle fest, als Berater am Anfang in der Analysephase, hier ist wirklich Hopfen und Malz verloren, dann sage ich auch das. Also wir sind ja jetzt nicht da, um alle irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen, sondern manchmal ist das, oder anders, wir sind nicht immer da, um alle in den Change und mit Lösungen noch und nöcher um die Ecke zu kommen. Manchmal ist die Lösung auch abwickeln, zumachen, abwickeln und dann eine gute Führungskraft in dem Moment sein, indem ich die Menschen, die noch da sind, dabei unterstütze, einen neuen Job zu finden oder eine neue Aufgabe zu finden. Weil auch das kann ich als gute Führungskraft vielleicht noch machen, wenn es eben betriebswirtschaftlich nicht mehr passt. Ne?
Absolut. Und ich meine, ne, manche kennen Onboarding-Prozesse, ob ich jetzt Onboarding, Offboarding, wie auch immer mäßig unterwegs bin, das ist ja auch der Punkt. Also es gibt genug Möglichkeiten auch zu sagen, alles klar, ich begleite Mitarbeiter, ich stelle dem auch da an der Stelle einen Berater zur Seite, um den bestmöglich in der und der Zeit unterzubringen oder was weiß ich, von mir aus teilt man sich die Kosten. Es gibt so viele Modelle und Möglichkeiten, die man einfach anwenden kann. Aber wer nicht spricht, der wird es auch nicht erfahren. Und da ist einfach der Punkt, hol die Infos rein, ruf uns an, weil ich meine, im Endeffekt, es ist ja jetzt nicht so, dass bei uns jede Sekunde kostet, sondern, also es ist immer so, ja, aber wenn ich sie ja jetzt anrufe, dann zahle ich ja direkt ein Vermögen. Nee, also auch wir bieten natürlich mal eine Kennenlernstunde an, die einfach
kostet. Jeder, der mich kennenlernen will, absolut, hier. Genau, ja.
Also, ne? Also wo man einfach sagt, es gibt ein Kennenlerngespräch, das ist kostenfrei, es gibt eine, wo man schon einfach ganz, ganz viel definieren kann und wie gesagt, auch da, es gibt immer irgendwelche Lösungen. Also,
wenn ich spreche. Apropos Lösung, ich möchte gerne rüberschwenken, wie bei allen meinen Podcast-Teilnehmern, die letzten 10 Minuten, Viertelstunde, wie auch immer, darfst du gerne ein bisschen Werbung für dich machen.
Oh,
ja. Ja, wir haben jetzt schon ganz oft drüber gesprochen, was du alles Tolles machen kannst. Ja. Aber was wir noch nicht wirklich gesagt haben, ist, wen möchtest du? Also was ist dein Kunde, den du hauptsächlich betreuen möchtest? Und da unterscheiden wir, also wir beide sind da mittlerweile so unterwegs und sagen, wir nehmen nicht alles. Ne? Hier kommt nicht alles auf den Tisch. Ja, das ist ja so, als würde ich aus also ich esse ja auch nicht alles. Ne? Also der eine mag Spinat, der andere halt nicht. So. Welchen Kundentypen möchtest du? Kundentyp meine ich auch Größe. Sag was dazu. Was kannst du anbieten? Wo bist du überhaupt zu finden? Wenn man dich sucht, wie findet man dich? Bist du auf Social Media aktiv? Machst du irgendwelche Juhu-Veranstaltungen online im Moment? Machst du irgendwas?
Nee.
Nein. Nee, ich sitze nur doof rum und trinke meinen Kaffee hier.
Ich warte darauf, dass mich einer anruft.
Ja, ich auch. Ich auch. Und das sage ich dir doch.
Nee, also, ja klar, ich habe eine Website, also www.seelendesign.com. Darunter bin ich natürlich zu finden, das ist klar, das ist mein Baby, also wäre doof, wenn da nicht auch was drüber steht. Ich bin bei Facebook aktiv, ich bin bei Xing und bei LinkedIn zu finden, das sind so die Social-Media-Kanäle, die ich überwiegend nutze. Ansonsten, ja, was für Kunden, wenn ich mir jetzt mal einen backe, ne?
Back dir mal einen.
Genau, dann sind es, also wie ich das vorhin schon gesagt habe, es sind Handwerksbetriebe, es sind Betriebe klein und mittelständisch mit Führungskräften oder mit Unternehmern oder vielleicht auch mit einem Start-up oder einem potenziellen Gründer, der einfach sagt, ich habe Bock. Also mir ist gar nicht unbedingt wichtig, wie groß, mir ist wichtig, dass jemand Bock hat, weil wenn der Bock hat, dann macht es mir natürlich auch umso mehr Spaß und dann findet man auch irgendwelche Lösungen, nicht immer Gründe, es nicht zu tun. Und das ist einfach so der Punkt, ob Männlein oder Weiblein, das ist mir total Wumpe, ich arbeite mit beiden irgendwie schon ewig, ich arbeite im Moment auch mit ein paar Führungskräften auf Europe-Ebene, die unheimlich viel zu sagen haben. Das heißt, es ist mir egal, ob ich jetzt einen kleinen Unternehmer habe, wenn jemand sagt, ich möchte ins Führungskräfte-Coaching bei dir gehen, weil ich noch eine höhere Position anstrebe. Ja, who cares? Kriegen wir hin. Vollgas nach vorne, ne? So, und du sagtest vorhin...
And you speak English?
Yes, I do. So. Ja, also okay. Auch das ist eine Möglichkeit. Coaching auf Englisch ist auch kein Thema, kriege ich hin. Ja, also es geht mir primär darum, es heißt immer so, ja, man muss sich reflektieren. Also viele Menschen sagen ja einfach, oder wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Fangen wir mal da an. Ne?
Ja.
Und wenn ich jetzt irgendeinen Menschen da draußen habe, der sagt, ich habe immer wieder Teufelskreise und will da mal rausbrechen und ich bin immer wieder irgendwie mit meinem ganzen Leben überfordert und brauche Struktur, dann findet der sich bei mir mit Life Balance natürlich genau in dem Segment, in dem ich unterwegs bin. Und das ist so, ja, das sind so die Menschen, auf die ich mich freue, ne? Die einfach sagen, ich möchte was verändern, ich möchte es mal anders machen und in welche Richtung wir da gehen. Ja, ich bin gespannt.
Ne? Alles kann, nichts muss.
Absolut, absolut, ja.
Sehr gut. Dann würde ich an dieser Stelle einen Punkt machen wollen. Ich denke, Wir sind schon fast bei einer Stunde. Ich habe es nicht ganz im Blick, weil wir vorher so viel gequatscht haben. Gar nicht. Ich wollte auch noch ein, zwei Buchtipps, weil wir haben extra vorher darüber gesprochen, dass ich auch noch mal hier was in die Kamera halte. Ich habe noch dieses Buch für euch. Ich werde es in den Shownotes machen, der Positiveffekt. Und wie letzte Woche bereits in meinem Instagram-Video, ich bin ein großer Fan von Hein Hansen. Das ist eigentlich der Michaelas, ein Rhetoriktrainer aus Hamburg oder mittlerweile Hamburger, Wahlhamburger. Der Fisch stinkt vom Kopf an und das ist absolut etwas für Manager und Führungskräfte und die mal so ein bisschen auf eine lustige Art auch das Thema Führung für sich entdecken möchten. Und wenn sie das durch haben, spätestens dann dürfen sie uns beide anrufen und dürfen mit uns dann in ihr To-Do reingehen.
Ja. Was mir gerade noch einfällt, was ich gar nicht noch, das muss ich noch mal eben reinschmeißen.
Ja, gerne.
Wo bin ich? Und zwar, hattest du mich gerade noch gefragt, wo ich unterwegs bin.
Ja.
Also, an sich bin ich angesiedelt Süderelbe, Hamburg. Das ist so, also Großraum Hamburg und Umgebung ist alles gar kein Thema. Aber ich habe es ja am Anfang gesagt, ne? Ich bin so eine...
Ich bin Pot-Girl hier.
Also klar, ne? Ich bin im Ruhrgebiet unterwegs, Dortmund, Bochum, Essen, was weiß ich. Von daher kenne ich die Hut sehr gut und fühle mich da immer noch wohl und so, ne? Ja, so ist es.
Ja, und wer mit einer Kotterschnauze ganz gut kann, ist bei ihr auch ganz gut aufgehoben. Also nicht nur bei ihr, bei mir auch. Also das will ich jetzt gar nicht so sagen. Ich bin da manchmal auch sehr direkt. Du machst es immer noch mit so einem Pott-Slang und ich mache es mit dem Hamburger Slang, manchmal ein bisschen nasal, aber so ist das eben. Ja? Ich komme eben aus dem Norden und du aus dem Pott. Okay. Falls jemand noch eine Frage hat oder dich kontaktieren will, wir packen alle deine Informationen natürlich in die Shownotes und die können dich dann auch gerne direkt kontaktieren. Dieses Video ist zu sehen, falls es nur einer hört, natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Dann könnt ihr euch die Katharina auch nochmal anschauen mit ihren roten Lippen, wie sie da sitzt. Jetzt habe ich die neugierig gemacht, die nur gehört haben. So, und das will ich auch. So, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würden wir uns beide natürlich freuen, wenn ihr es A teilt, damit andere auch nochmal sehen, was wir beide natürlich können. Und wenn ihr auch einfach ein Like hinterlegt, sowohl bei YouTube oder bei Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Audible, wo es mich überall zu hören gibt. Das wäre einfach super wichtig zu abonnieren oder zu liken, denn sonst funktioniert dieser kostenfreie Content für euch einfach nicht wirklich gut. Deshalb Daumen hoch für uns beide. Bitte, bitte. Und ja, wenn noch irgendwas ist, gerne melden. Ansonsten hört ihr uns, nicht uns beide, aber mich hört ihr nächste Woche wieder. Vielleicht ja auch uns beide. Wer weiß, was uns da noch einfällt. Vielleicht müssen wir noch einen machen. Aber nächste Woche Freitag, ich weiß noch nicht, ob es eine Solo- oder Interviewfolge wird. Das hängt so ein bisschen von meinem Terminplan nächste Woche ab. Und lasst euch überraschen, ja, wie Rudi Carrell sagen würde. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Treibstoff fürs Gehirn, dem holistischen Real Talk Podcast. Und danke dir, Katharina.
Ich danke dir. Tschüss.